Wer weiß, wie der heutige Sonntag im Kirchenjahr benannt ist. Ewigkeitssonntag. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Zoom hören konntet, deswegen habe ich es nochmal laut wiederholt. Früher nannte man ihn Totensonntag. Irgendwann hat man gemerkt, das mit dem Tod, das gefällt den Leuten nicht, sondern nennen wir ihn lieber Ewigkeitssonntag. Das hat so ein bisschen Perspektive. Also, die Leute, die sich da Gedanken über das Kirchenjahr gemacht haben, die waren der Meinung, mindestens einmal im Jahr soll man sich mit der Sterblichkeit, mit der eigenen auseinandersetzen und darüber nachdenken, auch was kommt danach, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Das wird schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten so gemacht und ich möchte jetzt heute in der Predigt nach einer längeren Pause mit dem Jakobusbrief weitermachen und ich habe festgestellt, der Textabschnitt, der als nächstes dran wäre, hätte nicht gepasst. Und dann kam ich auf die Idee, mal einfach in den ersten beiden Kapiteln, über die ich ja schon gepredigt habe, mal zu schauen. Und tatsächlich gab es da einen Text, der gut dazu passt. Jakobus 1, die Verse 9 bis 13. Jetzt werde ich mir also diesen Text nochmal mit euch anschauen, aber heute vom Thema Ewigkeit her. Jakobus 1, ab Vers 9. Wenn ein Glaubensbruder niedrig gestellt ist, rühme er sich des Ansehens, das er bei Gott genießt. Wenn er aber reich ist, rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott, denn er wird wie eine Wiesenblume vergehen. Wenn nämlich die Sonne aufgeht und mit ihrer Hitze kommt, lässt sie das Gras verdorren. Die Blüte verwelkt und es ist vorbei mit ihrer ganzen Schönheit. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Wie glücklich ist der, der in der Versuchung aushält. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Keiner, der versucht wird, soll sagen, Gott hat mich versucht. Denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden und er selbst versucht niemanden. Jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, was redet der jetzt da? Er ist von Ewigkeit und kommt doch gar nicht als Begriff hier vor. Ist euch aufgefallen, wo taucht Ewigkeit auf? Siegeskranz des Lebens, jawohl. Manche hatten die Idee, wo es drin vorkommen könnte, Siegeskranz des Lebens. Was sind so Siegeskränze? Also früher bekamen die, die einen Sportwettkampf gewonnen hatten, wenn sie Sieger waren, dann so einen Kranz für ihre großen Mühen und Qualen. Das war quasi das, was man erreichen wollte. Dann war man top, dann war man der Sieger, dann war man der Gewinner. Dann hatten sich diese ganzen Mühen und Qualen gelohnt. Ich habe mal so ein Bild von so einem Siegeskranz mitgebracht. Auf so einer alten Münze ist es zu sehen. Das habe ich in meiner Bibel-App gefunden. Erkennt es jemand, wo dieser Siegeskranz ist? Links oben auf diesem Tisch, genau. Ich habe es noch mal ein bisschen hervorgehoben. Jetzt könnt ihr es besser sehen. Und weil das so schlecht zu erkennen ist, habe ich noch mal gesucht und bin fündig geworden. Das ist eine Statue, so ein Denkmal in Schottland, also nicht ganz so weit zurück, aber da kann man den ganz schön erkennen, so ein Siegeskranz. Oder auch Asterix-Freunde kennen es vielleicht, Asterix bei den Olympischen Spielen, da gibt es ja dann auch sowas zu sehen. Jetzt ist allerdings so, hier in unserem Leben, da geht es nicht einfach nur um den Sieg zu erringen in einem sportlichen Wettkampf und dann so einen Kranz zu bekommen, sondern bei dem Siegeskranz des Lebens, da geht es um das ewige Leben bei Gott im Himmel. Es ist der Siegeskranz des Lebens, das ewige Leben bei Gott im Himmel. Dieser Siegeskranz des Lebens, der ist ein Bild dafür, dass Gott uns in den Himmel reinlässt. Also wenn er uns diesen Siegeskranz überreicht, dann lässt er uns in den Himmel rein. Was ist so der Himmel? Die Ewigkeit. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist der beste, der wunderbarste, der herrlichste aller Orte, den wir uns überhaupt ausmalen können. Das ist der Ort, wo die Sünde, wo der Tod, wo der Teufel, keine Probleme mehr machen und wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Es ist der Ort, wo einmal für uns aller Kampf und aller Krampf vorbei sein wird. Es ist der Ort, wo dann nicht mehr gelogen und betrogen wird, wo es keine Konkurrenz mehr unter den Menschen gibt, so neidisches auf den anderen schauen, was kann der, was hat der, will ich auch haben, wo keine Angst und keine Sorgen mehr regieren. Es ist der Ort, wo Dreck oder Heimlichkeiten oder sonst irgendwelche Schäbigkeiten oder Hinterlistigkeiten keinen Platz mehr haben werden. Der Himmel, da ist es unvorstellbar schön. Da wird es hell sein, freundlich, leicht, fröhlich, voller Liebe, Wärme, Echtheit. Und das Schöne, und das Schönste daran, ohne dass es irgendwann enden wird. Denn wir erleben ja schon auch mal hier in dieser auf dieser Erde so Helligkeit, Freundlichkeit, Wärme, Licht, Echtheit und so weiter. Aber das vergeht dann alles wieder ganz schnell. So bleibend ist es nicht auf Dauer. Und im Himmel wird das alles nicht mehr aufhören. Die Ewigkeit bei Gott. Diesen wunderbaren Ort für uns, den kann es nicht automatisch geben für uns Menschen, denn in jedem Menschen von uns steckt das volle menschliche Potenzial zum Guten, zum Besten, wie zum Bösen, zum Schlechtesten. Dieses Potenzial steckt in uns Menschen. Wenn wir zu diesem Besten aller Orte wollen, wenn wir zu Gott in den Himmel wollen, wenn wir diese ewige Herrlichkeit haben wollen, wenn wir uns nicht damit begnügen wollen, dass es nur mal kurz schön ist und wir immer auf der Suche sind, dass es irgendwie bleibt, sondern wenn wir das wirklich haben wollen, dass das auf ewig uns bleibt, dann müssen wir die Maßstäbe dieses Ortes bejahen. Müssen wir die Grundsätze, die Ziele, die Werte des Himmels teilen. Dann muss unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Handeln mit dem übereinstimmen, was diesen besten aller Orte ausmacht. Wenn Gott diejenigen da reinlassen würde, denen die Werte des Himmels egal sind, wie lange wäre dieser beste aller Orte dann auch wirklich noch der beste aller Orte? Das wäre ziemlich schnell zu Ende. Dann wäre die Ewigkeit, dann wäre der Himmel bei Gott absolut keine Verbesserung für uns gegenüber dem, was wir hier an Leben auf dieser Welt haben. In jedem von uns steckt das volle menschliche Potenzial zum Guten wie zum Schlechten. Und Gott möchte sehen, ob wir unser Herz, unsere Seele, unseren Geist dafür öffnen, einzusehen, dass es da bei uns ganz vieles gibt, was diesen besten aller Orte ganz schnell wieder nachhaltig versauen würde. Wir halten uns ja immer gerne für die Guten, für die, die nichts falsch machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, dass wir einsehen, es steckt in uns das Potenzial, den Himmel wieder kaputt zu machen. Letztlich geht es Gott um unsere Herzenshaltung, unsere tiefste innere Einstellung, um unsere grundlegendsten Denkmuster, Fühlmuster, Verhaltensmuster. Woran orientieren Sie sich? Woran orientiert sich unser Herz, unser Innerstes? Wonach richten wir uns aus? Und es geht immer um die Frage, richten wir uns nach den Maßstäben des Himmels mit dem Potenzial, was in uns ist, zum Guten, oder richten wir uns nach den Maßstäben dieser Welt mit dem Potenzial in uns zum Schlechtesten. Wir müssen erkennen, und das ist das, was Gott uns zeigen möchte, uns beibringen möchte, weil die Maßstäbe dieser Welt nichts taugen, wird Gott sie nicht zulassen können am besten aller Orte. Sondern wir werden lernen müssen, sie schon hier abzulegen, sie schon hier loszulassen und uns von dem zu trennen, was mit dem Himmel nicht kompatibel ist. An unseren Einstellungen, an unseren Sichtweisen, an unseren, ja, an dem Trachten unseres Herzens. Und Gott will nicht nur erkennen, er will nicht nur, dass wir erkennen, dass die Maßstäbe dieser Welt nichts taugen für den Himmel und für unser Leben. Er möchte uns auch zeigen, dass wir sie schon hier in dieser Welt gar nicht brauchen. Im Himmel werden wir sie definitiv nicht nötig haben. Gott sorgt dafür, dass nur die in den Himmel kommen, die das auch bejahen, die das nicht gefährden. Aber schon hier in dieser Welt sind die weltlichen Maßstäbe, nach denen unser Leben so tickt, und diese Gesetzmäßigkeiten sind eigentlich gar nicht nötig, dass wir uns, ja, das Recht des Stärkeren, dass der halt eben sich dann durchsetzt, dass oben unten sticht, dass man irgendwie gucken muss, wie man überlebt und das alles irgendwie hinkriegt, nur um einigermaßen mit heiler Haut davonzukommen, um nicht zu den Verlierern zu gehören, sondern ja auf der Sonnenseite des Lebens zu sein. Wir begreifen es halt leider nur sehr schwer, wie viel besser die Maßstäbe des Himmels sind als die Maßstäbe und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, weil die Maßstäbe des Himmels sich so radikal an vielen Stellen von unseren Maßstäben unterscheiden. Genau das stellt Gott uns in dem Predigttext auch vor Augen. Ich gehe nochmal zurück an den Anfang, Vers 9. Da wird deutlich, wer in dieser Welt nichts gilt, wer auf der Verliererseite des Lebens steht, wer im Grunde bei Menschen unten durchfällt, der kann sich freuen, dass es bei Gott ganz anders ist. Er darf sich des Ansehens rühmen, das er bei Gott hat. Wer wie viel in dieser Welt zählt, das ist Gott sowas von egal. Für uns ist das ganz, ganz wichtig. Für Gott spielt es keine Rolle, da pfeift er drauf, wenn ich es mal flapsig formuliere. Das zählt vor Gott überhaupt und rein gar nichts. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Jeder Mensch dieser Erde, egal wie edel oder wie kaputt er ist, jeder Mensch dieser Erde ist ein absolut kostbares Wesen. Und ich formuliere es jetzt sehr zugespitzt, von göttlicher Abstammung. Gott schuf Adam und Eva nach seinem Bild. Von göttlicher Abstammung sind wir, jeder Mensch dieser Erde. Jeder Mensch dieser Erde ist für Jesus, ist für Gott so wertvoll, dass Jesus mit seinem Sterben die Folgen all dessen getragen hat, dass wir an so vielen Stellen gleichgültig gegenüber Gott sind oder seine Wahrheit ablehnen. Also, jeder Mensch darf sich, egal wie klein und niedrig er sich fühlt, dessen rühmen, welches Ansehen er bei Gott genießt. Jeden Menschen, egal wie kaputt er ist, guckt Gott freundlich an, weil Gott den Wert sieht, den er in uns reingelegt hat. Wir erkennen den manchmal nicht. Und es ist jetzt hier auch die Rede vom Glaubensbruder. Gläubige sollten sich eigentlich damit leichter tun, das zu verstehen, wie wertvoll jeder Mensch ist, weil das ist ein ganz elementarer Bestandteil des Glaubens. Jeder Mensch ist wertvoll. Trotz seiner manchmal mehr als offensichtlichen Verdorbenheit ist trotzdem der wertvolle Ursprung immer noch da, dass wir von Gott gewollt sind und zu seinem Ebenbild geschaffen sind. Ja, dann in Vers 10 und 11 lenkt Gott unseren Blick ein bisschen in die andere Richtung, aber es geht ums Gleiche, nämlich wer in dieser Welt in der Top-Liga ist, wer zu den Gewinnern zählt, zu denen, die hier Gewinne scheffeln sogar noch, wenn die Krise kommt und Menschen kaputt gehen, machen die trotzdem noch Gewinne. Wer in dieser Welt zu den tollsten, angesehensten zählt, zu den Reichen, zu den Potenten, zu den Schönen, zu den Schlauen, zu den Flexiblen, denen, die alles da mitmachen können. Gott sagt uns hier, Er soll sich nichts drauf einbilden. Die richtige Herzenshaltung, die so jemand haben sollte oder gewinnen sollte, wenn er mit dem Besten aller Orte in Einklang sein will, ist es, die eigene Armseligkeit und Hinfälligkeit zu erkennen. Wieso jemand, zu dem wir in der Welt aufschauen, vor dem wir zittern, vor dem wir Angst haben, wie der tatsächlich vor Gott dasteht, nämlich genauso armselig und hinfällig wie jeder andere Mensch auch. Keiner von uns hat was mitgebracht, als er in diese Welt gekommen ist. Keiner von uns wird irgendwas von dieser Welt mitnehmen, wenn es weitergeht, außer das, was im eigenen Herzen ist. Und deswegen diese Zuspitzung hier, sich für diese Armseligkeit und Hinfälligkeit zu rühmen. Paradoxer geht's eigentlich nicht. Und wenn wir das checken mit unserem Reichtum, und wir jetzt, die jetzt nur kleine Leute sind, die jetzt nicht zu diesen Großen gehören, aber wir haben ja auch unsere Reichtümer, an denen wir festhalten und die uns wichtig sind, wo wir uns dann auch schwer tun, das loszulassen und uns dann vielleicht auch für toll halten, weil wir einfach ja das richtige Wissen haben, die beste Erfahrung haben, weil Menschen uns applaudieren und wir Anerkennung kriegen oder was auch immer. Unsere Armseligkeit und Hinfälligkeit, wenn wir sie denn erkennen und bejahen, ist der beste Schutz davor für unser Herz, damit wir uns nicht über Gott oder über andere erheben. Das, was vor den Augen und Maßstäben der Welt erstrebenswert ist, das ist diese Gefahr, die wird in der Welt mit Beifall und Privilegien belohnt. Aber wir können uns sicher sein, von all dem wird uns nichts bleiben, wenn die Sonne des liebevollen und wahrhaftigen und gerechten Gerichtes Gottes über unserem Leben aufgeht. Dieses Gericht Gottes ist notwendig, weil wir alle Sünder sind, weil wir alle fehlbar sind, alle unvollkommen sind. Und nicht nur fehlbar, sondern tatsächlich mit Fehlern behaftet. Aber wir brauchen dieses Gericht Gottes nicht zu fürchten, weil Gott uns ja so gerne vergibt. Wenn wir doch nur einsichtig sind, wenn wir doch nur bereit sind zur Umkehr und zur Veränderung. Um uns davor die Angst zu nehmen, dafür hat Gott das Kostbarste gegeben, was er für uns geben konnte, nämlich seinen himmlischen Sohn, Jesus, für unsere Sünde und für unsere Schuld. Weil Gott nicht möchte, dass wir zugrunde gehen, weil Gott möchte, dass wir schlussendlich am besten aller Orte auf ewig bei ihm aufgehoben sein können. Und weil Gott möchte, dass wir aus der Hand von Jesus den Siegeskranz des Lebens in Empfang nehmen können, den er mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung für uns errungen hat. Und dafür, ich wiederhole es nochmal, wird letztlich nur zählen, ob wir bereit sind zur Einsicht, zur Umkehr, zur Veränderung in Bezug auf unsere Fehler oder ob wir es nicht sind. Es wird dann nur die Frage am Ende zählen, ob wir bereit sind, uns an den Maßstäben des Himmels auszurichten, ob das unser Wunsch ist, auch wenn es in dieser Welt viele Nachteile und Probleme mit sich bringt, oder ob wir lieber nach den Maßstäben dieser Welt unser Glück suchen wollen und mitmachen wollen bei dem Treiben, wie es halt hier so läuft. Der Siegeskranz des Lebens, und das wird in Vers 12 deutlich, der ist das Ergebnis von Bewährung, von unserer Bewährung in diesem Leben. In all den Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöten und so weiter, was alles in dieser Welt versucht, uns von der Ausrichtung auf den Himmel abzubringen, dass wir trotzdem die Ausrichtung auf den Himmel beibehalten. Und die größte Versuchung in all dem, was uns widerfährt an Schwierigkeiten, Fragen, Problemen, Spannungen und so weiter, ist vielleicht, dass wir unsere eigene Schuld gerne auf andere schieben. Und nicht nur auf andere Menschen, vielleicht auch auf die Umstände. Ich konnte nicht anders, weil die Umstände so waren. Oder vielleicht sogar auf Gott abschieben, indem wir hadern, indem wir sagen, Gott, wie konntest du nur das zulassen, dass mir das widerfahren ist, oder lieben Angehörigen, dass wir mit Gott unzufrieden sind, mit seiner Wegführung, dass wir bewusst oder unbewusst letztlich Gott verantwortlich machen. Deswegen ist für mich auch noch der Vers 13 zum Abschluss wichtig. Dass wir nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Dafür, dass diese Welt so ist, wie sie ist. Er hat sich diese Welt ausgedacht und er hat uns die Möglichkeit zum Sündigen eingeräumt. Deswegen ist dieser Gedanke, Gott ist letztlich dafür verantwortlich, auch sehr naheliegend, wenn man ihn zu Ende denkt. Und deswegen ist es so wichtig, was hier in Jakobus 1, Vers 13 steht. Die Versuchungen zum Schlechten, zum Falschen, zum Bösen, sie kommen nicht von Gott. Wenn wir jetzt noch weiterlesen würden, ich habe ja schon mal über den Text gepredigt, würden wir sehen, was da steht. Diese Versuchungen zum Schlechten, die entstehen in uns selbst. Nämlich wo wir meinen, mit den Maßstäben dieser Welt, innerhalb der Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, wenn wir da mitmachen, dass wir dann besser über die Runden kämen, als wenn wir uns an den Maßstäben des Himmels orientieren würden. Und das ist das, was uns unser Gott vor Augen malt. Deswegen gibt es das Neue Testament. Das Alte hat nicht gereicht. Da musste noch was weiterkommen. Das ist im Alten Testament ja schon zu sehen. Die konsequente Ausrichtung an den Maßstäben des Himmels, die hat den Sohn Gottes, die hat Jesus in dieser Welt, wo er versucht hat, nach diesen Maßstäben zu leben, das hat ihn sein Leben gekostet. Und es war für ihn mit schrecklichsten Qualen und Ängsten verbunden. Das ist der Konflikt, in dem wir stehen, zwischen den Maßstäben des Himmels und den Maßstäben dieser Welt. Wir haben natürlich keine Lust auf Qualen und Ängste und so weiter, die das mit sich bringt, wenn wir uns an den Maßstäben des Himmels orientieren. Und dann ist die Gefahr groß, dass wir früher oder später dem Druck dann doch lieber nachgeben und die Maßstäbe des Himmels fahren lassen. Und wenn uns das passiert, dann brauchen wir natürlich, um uns für unser Versagen zu entlasten, schnell einen Schuldigen. Aber genau das ist auch wieder eben nicht entsprechend der Maßstäbe des Himmels. Gott möchte, dass wir für unser eigenes Versagen auch die Verantwortung übernehmen. Und es ist ja, ich sag mal, nicht so schlimm, weil Gott ja schon gezeigt hat, dass er bereit ist zu vergeben. Es wird uns nicht den Platz am besten aller Orte kosten. Gott ist bereit, uns zu vergeben. Ich habe in der Vorbereitung eine zugespitzte Formulierung bekommen und da bin ich gerne bereit, am Mittwochabend auch mit euch zu diskutieren, wenn ihr zum Im Glauben wachsen Treffen kommen wollt, um 20 Uhr ein Stockwerk tiefer. Wirklich zufrieden mit uns kann Gott erst sein, wenn uns unser eigenes Verschulden und Versagen wichtiger und bedeutsamer wird als das Verschulden und Versagen anderer. Wirklich zufrieden mit uns kann Gott erst sein, wenn uns unser eigenes Verschulden und Versagen wichtiger und bedeutsamer für uns wird als das der anderen. Ich glaube nämlich, dass erst dann, wenn wir wirklich bei uns selbst und unseren Themen angekommen sind, wenn wir nicht mehr projizieren nach außen, da der ist schuld, die Umstände sind schuld, Gott ist schuld und so weiter, sondern wenn wir bereit sind, wirklich Verantwortung für unseren Anteil an dem zu übernehmen, was wird, erst dann zeigt sich, dass wir bereit sind, zu unserer erbärmlichen inneren Wirklichkeit zu stehen, die eben auch da ist. Wir sind nicht nur die Tollen, wir haben auch eine ganz erbärmliche Seite, die wir immer schön verbergen vor den anderen, vielleicht sogar vor uns selber, vor Gott. Aber diese erbärmliche Seite, diese erbärmliche Wirklichkeit ist leider auch in uns da. Jesus war bereit, die schrecklichsten Qualen und Ängste mit uns zu teilen, die es mit sich bringen kann, wenn man sich an den Maßstäben des Himmels konsequent ausrichtet. Und wenn wir anfangen zu begreifen, wie viel unser Gott es sich hat kosten lassen, damit wir schlussendlich am besten aller Orte bei ihm in seiner Ewigkeit sein können, ich glaube, dann ist die Chance groß, dass wir immer weniger an Gott zweifeln oder verzweifeln. Ich merke wieder, wie die ganze Aufmerksamkeit sich einem kleinen Kind zuwendet und sich von dem Prediger abwendet. Ich habe einfach keine Chance, über das dagegen zu halten, was Gott in so ein kleines Kind reingelegt hat. Und das sind Maßstäbe des Himmels. Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Deswegen bin ich jetzt nicht sauer, dass du mir die Show gestohlen hast, weil ich ja hier gar keine Show abziehen möchte, sondern Wahrheit Gottes aussprechen will, soweit wie ich sie erkannt habe und wie ich glaube, dass sie für uns ganz elementar und grundlegend wichtig ist. Ich hoffe, dass wir es begreifen können, wie viel es Gott gekostet hat, für uns die Tür zum Himmel zu öffnen und dass uns das helfen kann, dass wir immer weniger an Gott zweifeln, verzweifeln, mit ihm hadern über das, wie die Welt einfach ist. Sie ist, wie sie ist. Weil ich glaube, dass wenn wir das begreifen, dass seine Liebe zu uns dann bei uns auf immer größere Resonanz stoßen wird und wir ihn immer mehr lieb gewinnen, unseren Gott und Schöpfer, dass wir ihn immer mehr erkennen, wie wunderbar er wirklich ist. Und ihn aus immer vollerem Herzen lieben werden. Und solchen Menschen hat Gott den Siegeskranz des Lebens versprochen. Das schlussendliche bei ihm sein, am besten aller Orte, wo wir so locker und fröhlich einfach die Maßstäbe dieser Welt über den Haufen werfen können, dass man jetzt dem Prediger zuhören muss, weil der sich Mühe gemacht hat, weil der sich vorbereitet hat, sondern einfach mit dem ganzen Charme da lang marschiert, alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass wir uns nicht an solchen Maßstäben dieser Welt orientieren, sondern an den Maßstäben Gottes, an den Maßstäben des Besten aller Ortes, wo wir wie die Kinder fröhlich und frei und locker und ungezwungen sein können und hoffentlich ein bisschen reifer sein können oder viel reifer sein können, als wir heute als Erwachsene sind. Gott freut sich auf uns. Gott ist mit uns. Und lasst uns jetzt im nächsten Lied das singen, habe ich mir den Titel nicht aufgeschrieben. Nein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Danke. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, war gerade kurz weg, Blackout. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Lasst uns dieses Lied jetzt miteinander singen. Und dieses Lied wurde gedichtet für die verfolgten Christen in dieser Welt, weil das für sie wirklich das Einzige dann noch ist, was ihnen bleibt unter dem Druck, unter dem sie stehen. Dieses Wissen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Amen.